Moin Moin Hamburg.
Moin und hallo zu der Hamburger Insight, der Podcast des Magazins der Hamburger. 100% Hamburg-Liebe im Audioformat. Alle zwei Wochen sorgen Regine Marxen und ich, Boris Rogosch, mit neuen Episoden für spannende Einblicke in die Kultur und Kulinarik Hamburgs. Und diesmal treffe ich zwei Köchinnen, die zwei ganz unterschiedliche Wege gegangen sind und dann doch auf einer gemeinsamen Bühne stehen, an der Nordsee. Es geht um Helena Gouveia und Katja Baum, die zu Gast waren beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival im wunderschönen Strandgut-Hotel in St. Peter-Ording. Helena Gouveia ist Quereinsteigerin mit portugiesischen Wurzeln, ehemalige Friseurin und heute erfolgreiche Restaurantinhaberin in Hamburg. Dreimal stand sie schon bei The Taste am Herd und kocht mit Intuition, Produktnähe und ganz viel Gefühl. Katja Baum ist klassisch ausgebildete Köchin mit Stationen in der Spitzengastronomie, unter anderem bei Drei-Sterne-Koch Juan Amador. 2024 gewann sie The Taste und heute arbeitet sie freiberuflich als Privatköchin, Foodstylistin und Content-Creatorin. Flexibel, kreativ und kompromisslos im Geschmack. Seit über 10 Jahren kennen und schätzen sich die beiden, tauschen sich kulinarisch aus und verfolgen gegenseitig ihre Wege. The Taste war für beide ein prägender Abschnitt. Kochen unter Zeitdruck, echte Konkurrenz, viel Spontanität, kein Skript, nur Handwerk, Fokus und Nervenstärke. Beide wurden gecoacht damals von Alexander Herrmann und nennen ihn einen echten Herzensmenschen, mit dem sie heute noch verbunden sind. Und hier beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival im Strandgut in St. Peter-Ording servieren sie ein Menü zwischen Nordsee und Portugal. Jeweils für 120 Gäste pro Abend in einer fremden Küche und mit neuem Team. Und sie präsentieren auch ihre legendären The Taste-Löffel. Helena Gouveia ihren filigranen Hummerlöffel mit Aioli und Kaviar. Katja Baum den intensiven Rinder-Carpaccio-Löffel, der sie bis ins Finale katapultierte. Eine echte Umami-Schelle, wie sie sagt. Und jetzt ganz viel Freude mit Helena Gouveia und Katja Baum, quasi live vom Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival aus dem Beach- und Spa-Resort Strandgut in St. Peter-Ording. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht natürlich nicht nur Podcast, sondern ist seit 2008 das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Sein Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur einen Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt und mit Blick auf die U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren möchte. Die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar. Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorzustellen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt mein Schwerpunkt natürlich in Richtung der Kulinarik, der Gastronomie und beim guten Essen. Und jetzt geht's los mit Helena Gouveia und Katja Baum und wir starten quasi mitten rein ins Gespräch, also wundert euch nicht. Wie ist denn das jetzt aber hier beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival? Seid ihr entspannt hierher gekommen, angereist und habt gesagt, das machen wir mal ganz easy, ganz locker?
Nö, überhaupt nicht. Also gar nicht. Also ich koche sowieso nie für so viele Menschen. Eher so für kleinere Gruppen und das hier war dann schon auch eine Hausnummer. Also auf dem Niveau, auf dem ich für eine kleinere Gruppe koche, für 120 zu kochen, beziehungsweise für zweimal 120, das ist schon eine Ansage. Ja.
Ja, Und da ist ein bisschen Nervosität dabei dann wahrscheinlich.
Ja, also wir waren, also ich war schon seit Anfang der Woche mega nervös, weil wir wussten einfach, dass, damit wir dieses Pensum auch schaffen, dass wir einfach hier schon Dienstag anreisen müssen und schon Sachen vorzubereiten. Also es ging gar nicht anders.
Ich habe das verfolgt. Ihr habt das ja auch gut dokumentiert, ne? Eure Vorbereitung hier. Man muss sich ja auch erstmal mit der Küche, mit den Leuten hier und so weiter anfreunden. Oder kanntet ihr das hier schon, die Gegebenheiten?
Also ich bin schon länger Gast hier. Und ich habe eine Geburtstagsfeier hier mal gekocht für 20 Personen, deswegen kannte ich die Küche schon. Aber es ist schon krass, du kommst natürlich trotzdem dann hier hin. Es sind dann eben 250 People und du hast ein Team, mit dem du noch nie gearbeitet hast. Das ist natürlich, ich habe ja kein eigenes Team, ich bin freiberufliche Köchin und darauf musst du dich dann einfach verlassen, dass es funktioniert.
Ja. Und dafür hat es aber gut geklappt, finde ich.
Sehr gut, das freut uns.
Ich finde natürlich auch die Story toll. Die, also einmal, ich bin ja häufig Gast, kann ich dazu sagen, beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Und das ist ja eigentlich so, da kommt Sternekoch, Sterneköchin seltener und bringt relativ viel schon auch mit, nicht? Hat schon was vorbereitet. Ihr habt ja gar nichts vorbereitet. Ne? Nee,
korrekt.
Aber ich fand also einfach diese Konstellation hier, auch mit der musikalischen Untermalung, sehr, sehr schön. Das hat das Ganze echt aufgelockert. Habt ihr euch das Menü denn komplett selber überlegt oder hat man Wünsche geäußert, was denn mitverarbeitet werden sollte, welche Ingredienzien denn dabei sein sollen?
Nee, also ich glaube, wenn das die Vorgabe gewesen wäre, wäre ich heute nicht hier. Aber wir haben natürlich versucht, eine Regionalität zu beachten. Also, dass wir halt ein Salzwiesenlamm benutzen, dass wir einen Helgoländer Hummer benutzen, dass es jetzt nicht von irgendwo herkommt, sondern dass es einen Bezug zu Schleswig-Holstein hat oder überhaupt zu Norddeutschland auch. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
Mhm. Ja, das war jetzt für mich mit meinen portugiesischen Wurzeln nicht ganz so einfach, um ehrlich zu sein. Weil ich wollte auch schon so ein bisschen Portugal-Gefühl auf den Teller bringen, dass es ein bisschen urlaubig schmeckt. Aber trotzdem habe ich, glaube ich, den Spagat mit der Nordseeseezunge und ich glaube, das hat ganz gut gepasst.
Ich fand das ganz spannend, weil ich habe das so auch ein bisschen vermutet, dass ihr so eure eigene Note reinbringen wollt. Natürlich will man, muss man, aber trotzdem war das abgestimmt. Es griff ineinander.
Schön. Ja, das ist gut. Ja, aber wir kennen uns jetzt seit 10 Jahren, Helena und ich, und tauschen uns natürlich auch ständig kulinarisch aus. Und ich wollte sie ja auch unbedingt hier dabei haben, weil ich sehr viel von ihrer Kochkunst halte und weil ich dachte, dass die Mischung einfach perfekt für das ist, was das hier werden soll.
Danke.
Ja. Ihr kennt euch seit 10 Jahren. Wie habt ihr euch kennengelernt beim Kochen?
Fast. Ich habe Helena zuerst im Fernsehen gesehen, bei The Taste als Kandidatin, ich glaube in Staffel 3. Und habe dann erfahren, dass sie ein Restaurant in Hamburg hat. Und dann dachte ich, da gehe ich ja wohl mal rum.
Ja.
Und dann war sie da und dann habe ich sie voll gequatscht. Und dann fanden wir uns gut und irgendwie ist das so ein bisschen geblieben dann auch. Und es war dann ein bisschen stiller mal zwischendurch, weil dann jede macht so ihrs. Und dann habe ich ja bei The Taste mitgemacht, 10 Jahre später. Und dann haben wir uns wieder connected.
Ja, ich fand's ganz schön frech, muss ich sagen. Also das war eine richtig miese Nummer. Dann habe ich sie nämlich irgendwie bei so einem Trailer oder Vorspann gesehen, wie sie da über den Bildschirm hopste. Und dann dachte ich, das kann jetzt ja nicht sein. Und die doofe Nuss hat mir noch nicht mal Bescheid gesagt.
Ja, aber man ist ja vertraglich verpflichtet, nichts zu sagen vorher.
Man darf nicht mal sagen, dass man dabei
ist.
Ja.
Nee, bevor das öffentlich wird, darf man halt nichts sagen.
Und da habe ich mich ganz artig dran gehalten.
Das ist auch richtig.
Ich hätte es ja eigentlich sagen können. Aber ich war zu artig.
Ja, man ist auch manchmal so ein bisschen eingeschüchtert. Ne? Ich habe da ja so einen Vertrag unterschrieben und das darf ich ja eigentlich gar nicht.
Darf ich nicht. Ist verboten.
Ja. Ja. Vor allen Dingen hatte ich denn meine erste Nachricht war dann direkt, wehe, du hast nicht gewonnen.
Ja.
Und dann kam von ihr nur dieser Smiley mit dem Reißverschlussmund. Das war die Antwort und ich nur, ja, danke.
Ach, das ist so, ne? Du warst ja, Helena, du warst zweimal dabei, ne?
Ich war sogar dreimal.
Dreimal dabei?
Ja, das finde ich auch, also ganz schön.
Also, das musst du gleich erstmal erzählen. Aber wir bleiben einmal beim Gewinn. Ne? Das
natürlich.
War 2024,
ja.
Oder?
Ja.
Und das ist alles abgedreht. Und dann geht's erst raus. Und dann geht auch die ganze PR-Maschinerie erst los. Und du darfst noch nichts erzählen.
Ja, ich habe ein halbes Jahr, durfte ich niemandem was erzählen. Also natürlich meiner Frau, meiner Familie, da wollte ich es eigentlich nicht sagen. Aber als ich dann von den Dreharbeiten zurückkam, war ich so
Hast du
zerstört.
Hast du zerstört.
Dass ich das nicht vertuschen konnte. Also meine Eltern haben mir das übers Telefon angemerkt, dass was im Busche ist. Und dann musste ich es erzählen.
Na gut, dann kann man auch nicht.
Fand ich dann doof.
So, gewonnen. Das, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ne? Aber erstmal möchte ich wissen, Helena, wie geht das, dass man da dreimal mitmacht? Also entweder macht das süchtig oder irgendwas anderes ist da im Busch.
Ein bisschen. Nee, also das erste Mal, da war ich ja 2015 dabei, dritte Staffel, mit Cornelia Poletto, Tim Melzer, ja auch zwei Hamburger natürlich, ne? Und Alexander und Frank Rosin. Und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viel für mich mitgenommen. Ich habe komplett meinen Horizont ja noch erweitert. Und also auf der Kochebene. Und das war richtig toll. Und dann 2018 habe ich einen Anruf bekommen von Sat.1. Und es hieß, ja, wir machen so ein Charity-Ding mit The Taste. Es geht nur 1-2 Tage. Und das ist so ein Weihnachtsspecial. Und ob ich da mitmachen wollen würde. Und ich, ja, klar. Und dann bin ich da wieder hin. So, und dann 23 wurde ich nochmal gefragt wegen einer All-Stars-Staffel.
Ah.
Und da wurden dann halt die anscheinend beliebtesten Kandidaten eingeladen und ich durfte mit dabei sein. Und es war richtig, richtig schön.
Und Platzierung,
naja,
müssen wir ja auch nochmal.
Ja, müssen wir sagen. Also,
ich finde, man kann ja auch sagen, mitmachen ist alles. Aber ich glaube, wenn man so in der ersten Runde rausfliegt, dann erzählt man das nicht so gerne, oder?
Das ist richtig.
Ich wollte mal reingucken, wie das da so abläuft.
Ich wollte nur mal gucken. Ja, hat mich interessiert.
Ja, also die Platzierung war in der ersten Staffel Platz 3. Und das Charity, da hat man ja keine Platzierung. Und dann 23 war ich Vierte.
Boah, das ist aber ganz ordentlich, ne? Von wie vielen Startern?
Immer 16.
Immer 16?
Ja.
Ja gut, und dann die vielen, die davor.
Ja, das stimmt.
Schon rausrutschen.
Ja,
ne?
Und man darf ja nicht vergessen, Helena ist ja keine ausgebildete Köchin. Also sie ist halt Quereinsteigerin.
Ja,
oder
kann man so sagen. Ich bin gelernte Friseurin.
Ja, und das ist halt geil.
Ja, und wann hast du umgesattelt dann? Hast du mal als Friseurin auch gearbeitet?
Ja, ich habe tatsächlich, meine Ausbildung mit 16 begonnen.
Ja.
Und dann bin ich halt 2006 Mama geworden. Und bis, ja, ich habe bis dahin immer gearbeitet als Friseurin. Auch in Hamburg natürlich bei, darf ich das sagen?
Ja, natürlich.
Bei Peter Polzer.
Bei Peter Polzer ist eine Adresse.
Peter.
Top-Adresse.
Ja, genau.
Ja, und danach? Wie kamst du dann in die Küche?
Also ich kam in die Küche auch durchs Fernsehen tatsächlich.
Sag mal.
Also 2009.
Eben sage ich, sie hat eine Radiostimme, aber eigentlich ist sie ja ein Fernseh. Sie ist ja eine Fernsehtype.
Das ist eine reine Fernsehmaus, ist das.
2009 gab es bei Vox eine Sendung, die hieß Unter Volldampf.
Unter Volldampf.
Das lief immer nach, vor dem perfekten Dinner.
Ah.
Und da ist man dann in ein Restaurant gegangen in der jeweiligen Stadt. Und dann hat man 5 aufeinanderfolgende Tage gekocht. Und man hatte die Vorspeise, Hauptgang, Dessert, Zwischengang und einmal Service. Und der Service wird aber nicht bewertet. So, und das rotiert dann halt in den 5 Tagen. Und nach jedem Gang wird man von 20 oder 30 Gästen, weiß ich nicht mehr genau, wird man dann von 0 bis 10 Punkten bewertet. Und ich hab an jedem Abend gewonnen.
An jedem Abend?
Ja, ich habe dann immer so eine Lanson-Champagnerflasche bekommen, Magnum.
Wow.
Das war richtig klasse. Und am Ende gab es 3.000 Euro.
Wow.
Das war richtig gut. Und das war 2009. Und dann haben wir 2010 unser Restaurant aufgemacht.
Also du hast gedacht, ich muss dabei bleiben?
Nee, tatsächlich nicht, sondern das hat mein Mann dann gesagt.
Hat dann eine gute Entscheidung getroffen. Ja.
So, und so ist das dann halt passiert. Richtig.
Das heißt, komplett Quereinsteiger. Und das heißt ja nicht nur Küche, sondern auch das ganze Management eines Restaurants.
Total. Also mein Mann und mein Bruder, die waren ja beide dabei, die waren schon immer in der Gastronomie gewesen.
Okay.
Also Service.
Ja.
Ne? Und wir hatten auch Küchenleute, also wir hatten Köche, wir hatten Küchenhilfen, aber es gab damals halt schon Personalprobleme. Und ich hatte einmal einen richtig, richtig guten Koch und zudem habe ich gesagt, das, was du anderen in 3 Jahren beibringst, bringst du mir jetzt mal bitte in 3 Monaten bei. Weil wir das einfach gespürt hatten, dass das nicht besser wird, ne, mit Personal. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann bilden wir mich mal aus und
mach ich selber.
Hat geklappt.
Hat geklappt, ja.
Harte Schule. Hat es geklappt in 3 Monaten?
Ja, es hat wirklich geklappt. Also ich habe natürlich wahnsinnig viel gelesen. Ich habe ausprobiert. Ich habe im Internet ganz, ganz viel mir angeschaut. Videos, Tutorials, das gibt es ja alles, Gott sei Dank. Und genau, und das war einfach richtig gut. Und dann probieren lassen und immer weiterentwickeln.
Und das Restaurant gibt es bis heute?
Das Restaurant gibt es bis heute, 16 Jahre.
Toll. Ja. Und auch ausgezeichnet, du hast es gestern gesagt, ne? Ihr werdet beim Guide Michelin, Bib Gourmand gelistet. Genau. Und ihr seid in Hamburg eines von, habe ich gerade recherchiert, 49 oder 47 Restaurants sind in Hamburg, die eben entweder einen Stern oder eine Bib Gourmand-Nennung haben.
Chapeau.
Also Top 50.
Ja, vielen Dank.
Ne? Das ist doch toll. Ich war noch nie da, muss ich gestehen.
Ja, Boris. Jetzt kommst du nicht mehr drum rum.
Ich bin da ganz ehrlich. Nee. es ist im Hamburgs Westen, da muss man erstmal hin.
Das ist richtig.
Aber dann bleibt man auch da und definitiv kommt immer wieder.
Und man geht auch nicht mehr weg eigentlich.
Ja. okay, Quereinstieg. Musst du Anna noch die Haare schneiden? In der Familie?
Gott sei Dank nicht. Nee? Nein, also der ganz, ganz klein, ja. Also ich habe ja, ich weiß nicht, ob du es weißt, ich habe ja 4 Kinder.
Ja, weiß ich.
Gut. Und die Großen sind mittlerweile schon zu alt, eitel, dass ich denen die Haare schneiden darf, weil ich kann das nämlich nicht mehr so gut nach der Zeit. Wirklich, ist nicht wie Fahrradfahren. Viele sagen, es ist wie Fahrradfahren. Das stimmt nicht. Man muss es wirklich immer machen. Und der ganz Kleine schneide ich die Haare. Aber die ist auch erst 3. Die ist nicht so eitel.
Achso, die sagt noch nichts.
Die sagt noch nichts. Die beschwert sich nicht. Aber so ein bisschen spitzes Schneiden geht.
Aber die wird auch richtig auf den Stuhl gesetzt und sagt, jetzt ist Haare schneiden angesagt.
Ja,
jetzt ist Schönheitssalon.
Genau, das läuft so ab ungefähr.
Herrlich. Beeindruckender Weg, finde ich.
Vielen Dank, finde ich auch.
Und Katja, du hast gelernt.
Ich habe das richtig
gelernt.
Richtig von der Pike auf.
Ja. Ja. Und war das immer klar?
Also ich sag mal so, tief im Inneren ja. Meine Eltern sind ja auch beide Köche und haben eigentlich uns beiden, meiner Schwester und mir, so ein bisschen den Weg nicht sehr empfohlen, würde ich mal sagen. Also sie haben immer gesagt, werdet bloß nicht Köchin, denn das ist irgendwie doll anstrengend und viel Arbeit, wenig Social Life, Feiertage, immer quasi. Ja. Und irgendwie habe ich das dann auch gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, weil die das uns ja eigentlich schon so ein bisschen ausgeredet hatten oder madig geredet hatten. Und dann hopste irgendwann Jamie Oliver über meinen Fernseher und ich war over the moon. Und ich fand das ganz großartig, was dieser Mensch da macht, weil die Art von Fernsehküche ja auch in Deutschland gar nicht bekannt war, dass da einfach einer so kocht und in irgendeiner Schüssel Salat rummanscht und so. Und
rummanscht ist gut. Ja, mit den Händen rein.
Ja, so bis zum Ellbogen und du musst es so machen. Und ich fand das total geil und dachte so, das will ich auch machen. Und ich war so, ich habe gerade mein Studium angefangen, Philosophie und Germanistik, frag mich bitte nicht warum. Und dann sah ich das und dachte, okay, das macht viel mehr Sinn in meinem Leben. Und irgendwie war es, glaube ich, auch schon immer da, weil ich Mutti halt immer geholfen habe in der Küche und das auch immer ganz geil fand, was die gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, Mutti, Vati, ich weiß, ihr hasst es jetzt, aber ich werde jetzt Köchin. Und sie haben es gehasst und haben mich dann aber machen lassen und ich habe das auch gut gemacht. Ich habe mich natürlich doll angestrengt, damit das jetzt nicht so eine Kacknummer wird und ich dann irgendwie Ärger krieg. Und bin dann da einfach losgelaufen von da aus.
Und wo hast du gelernt?
Ich habe in Leipzig gelernt bei der Messegastronomie und das war eine sehr gute Idee, weil dort noch richtig klassisch ausgebildet wurde. Also da wurde wirklich Pastete, Galantine, Schnitttechniken, also da wurde wirklich ganz genau geguckt, was machen die Azubis, also wirklich ganz präzise und ganz viel Zeit investiert mit Lehrunterweisungen, so auch nach der Arbeit dann nochmal, heute lernen wir nochmal das und das und das war cool, weil ich hatte halt einfach die beste Grundlage.
Ja. Und man hat da ja auch alle möglichen, wie du sagst, alle möglichen Anforderungen, ne?
Also total,
auch,
kalte Küche, warme Küche,
klein, groß,
Fleischerei Empfänge, hatten wir, Patisserie, also ich wurde halt auf allen Posten einfach ganz klassisch, richtig gut ausgebildet.
Ja, cool.
Ja.
Und danach hast du gesagt, mache ich weiter.
Danach bin ich nach Frankfurt gezogen und habe da im Kempinski gearbeitet als Jungköchin. Und wir hatten ja keinen à la carte Service in der Messegastronomie und habe mich da in die à la carte Küche gestellt, damit ich das halt auch mal lerne. Ja. Und da lernst du dann halt erstmal dich zu organisieren und wie läuft denn das jetzt ab mit Abrufen und so. Das war ja totales Neuland für mich, was krass war. Also das war eine große Herausforderung. Aber war irgendwie auch eine ganz gute Schule so, weil es war halt ein Hotel, da war richtig Bums. Und dann bin ich da weg und bin ins Main Tower Restaurant in Frankfurt. Das war hoch über den Dächern. Das war so ein bisschen, ich sag mal, casual fine dining. Und da war leider nur der Posten der Patisserie offen. Und dann dachte ich so, ja, also ich kann eigentlich noch nicht mal einen Rührkuchen backen. Also ich konnte wirklich gar nichts. Nee. In der Null. Und dachte aber, ich will eigentlich was lernen und ich möchte jetzt halt nicht mehr im Hotel arbeiten. Ich will jetzt hier weg und ich möchte jetzt weitermachen. So, und dann habe ich mich da reingestellt und habe alles verkackt, was man verkacken kann.
Wie auch anders. Ne?
Monatelang. Und habe aber ganz fleißig geübt und mir ganz viel angeguckt. Auch ne, wie Helena immer, man muss natürlich sich nicht nur da reinstellen und gucken, dass der Tag umgeht, sondern man muss halt richtig investieren und muss sich halt den Arsch aufreißen so und sich bemühen, um besser zu werden. Und das habe ich gemacht und bin richtig gut geworden. Und dann habe ich auch verstanden, dass der Posten der Patisserie eigentlich ein geiler Posten ist, weil man ja so ganz eng auch mit dem Küchenchef arbeitet, ne, seine eigenen Desserts entwickeln darf, dass man auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal so, seine Ruhe hat.
Man hat auch ein bisschen Freiheiten da.
Man hat ein bisschen mehr Freiheiten.
Wenn man es gut macht.
Genau, wenn man alles ordentlich macht und es gut hinkriegt. Und das fand ich irgendwie ganz geil, so dass ich da so ein bisschen auch kreativ frei fliegen konnte und habe halt angefangen, so Sachen auch zu entwickeln.
Da war für dich klar, du bleibst auch da in Anführungsstrichen Fine-Dining-Bereich?
Ja, das fand ich schon spannend. Also ich habe ja damals, also zu der Zeit meine damalige Frau kennengelernt und die war Küchenchefin bei Juan Amador und das hat mich dann schon auch irgendwie beflügelt, weil die natürlich nochmal ganz andere Sachen mir gezeigt hat, erklärt hat, weil die ganz andere Sachen gemacht hat und das, ich fand das immer total spannend, da drauf zu gucken. Ich hätte da auch gerne gearbeitet zu dem Zeitpunkt, aber ich war einfach noch nicht so weit, weil du brauchst halt schon irgendwie erstmal eine Basis. Damals war halt, ne, er war da ja noch so molekularmäßig unterwegs, krass. Und ich finde, dafür braucht es einfach erstmal Basics des Kochens. So. Und da habe ich mich einfach noch nicht gesehen. Und dann habe ich einfach nur ein bisschen geguckt, was die so machen, habe mal ein bisschen was nachgemacht, ein bisschen für mich verändert und so. Und bin dann später erst, als er dann in Mannheim das zweite Restaurant aufgemacht hat, dazugekommen.
Ja. Aber Juan Amador ist schon da auch eine Persönlichkeit und das ist auch schon, glaube ich, wenn man das auf der Track Record hat, schon ein echter Name.
Ist nicht so schlecht,
oder?
Hilft. Ist nicht so schlecht, ja. Ja, es war eine super intensive Zeit. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Er ist halt einfach einer der kreativsten Köche, die ich kenne. Ich bin total stolz und froh, dass ich dort gearbeitet habe. Das war hart, natürlich. Ist ja klar, es waren 3 Sterne. So, das ist überall hart.
Ja.
Aber der Outcome ist halt einfach für eine junge Köchin, das ist halt einfach die beste Bezahlung so. Und weil da hast du halt einfach viel länger was von. Ziehst halt durch und lernst viel und guckst viel und wie er halt kocht, wie er denkt, wie er die Dinge anfasst, wie er Produkte in die Hand nimmt und sie auf den Teller legt, das war halt für mich Magie. So.
Mm, mm. Wann hast du dich denn dann entschieden, rauszugehen aus dem Restaurant-Zirkus?
Also nach dem Restaurant Amador sind wir erstmal nach San Francisco gegangen für ein Jahr, haben da nochmal neu kochen gelernt, weil wir haben halt vorher alles irgendwie in Thermomix geschmissen und püriert auf gut Deutsch. Das ist halt, war halt damals einfach so in Deutschland. Viel so mit Konsistenzen und Aggregatzuständen gearbeitet und das war in San Francisco einfach anders. Da war halt Produkt und das legst du halt auf den Teller, weil das perfekt ist schon, das kommt schon perfekt aus dem Boden oder perfekt von der Farm. Das war halt, was Produktqualität anbelangt in San Francisco. Das vermisse ich doll.
Ja.
Das war krass.
Was ist denn, wo wir gerade dabei sind, für euch wichtiger, geht an euch beide die Frage, ist Technik oder Produkt?
Ich glaube...
Oder kann man das nicht trennen?
Ich würde es nicht trennen. Also du kannst die besten Produkte bekommen, aber wenn du sie nicht verarbeiten kannst, weil dir die Technik fehlt oder wenn dir das Verständnis und das Herzblut irgendwie fehlt, dann nützt es halt auch nichts.
Ja.
So. Das sehe ich genauso. Es ist halt so. Also ich würde schon sagen, dass meine Küche eher so ein bisschen produktbezogen ist. Also nicht so viel Technik. Aber ich weiß halt, wie ich die Produkte zu behandeln habe, damit ich das Beste, das Maximalste daraus hole. So. Mhm. Und, aber ich mache damit halt dann nicht mehr so viel. Wenn ich ein wunderbares Stück Fleisch oder Fisch habe, dann wird es halt einfach gebraten oder gegrillt oder kurz einmal, also gegart einfach. Und dann kommt da noch ein bisschen was drauf und dann ist es aber auch gut. Also mehr muss das gar nicht haben. Ob es jetzt Gemüse auch ist, natürlich. Es soll einfach nach dem schmecken, was es ist.
Ja, das war auch in San Francisco so, dass im Prinzip, wenn es nur Salz braucht, dann ist es halt so.
Mhm.
Ja, und das ist eigentlich das Beste, was passieren kann.
Ich habe ja so manchmal das Gefühl, dass da auch zu viel gemacht wird.
Ja, oft. Ne?
Oder auch zu viel auf dem Teller ist. Ja, also.
Ja, man, also ich glaube, gerade so in der Fine-Dining-Küche ist es halt, es wird halt viel mit dem Kopf gekocht, da ist halt viel Technik, da ist halt viel Denken, Zerdenken vielleicht auch manchmal. Und ich koche halt gerne so mit Bauch und Herz. So, ich mag halt gern Mama-Küche. Das koche ich halt am liebsten. Ich koche hier auch ein Gourmet-Menü. Das finde ich auch cool. Aber wenn ich jetzt so mit meinen Freunden koche oder zu Hause koche, dann ist es so Mama-Food.
Ja.
Und das kann überall auf der Welt Mama-Food sein. Also es muss jetzt nicht die deutsche Heimatküche sein. Es kann auch Italien sein. Oder Portugal vielleicht.
Zum Beispiel.
Musst du mir noch ein bisschen beibringen.
So, ja. Da hab ich mal ein kleines Fragespiel für euch an dieser Stelle. Wir fangen mit Helena an. Konzept oder Intuition?
Intuition.
Bin ich auch bei.
Ja. Dann darf Katja weitermachen jetzt. Präzision oder Gefühl?
Gefühl.
Ich auch.
Visuelle Dramaturgie oder aromatische Tiefe?
Letzteres.
Ja?
Natürlich.
Also stimmt dir echt überein, ne?
Ja, aber guck mal, wenn das, warst du, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich war schon so oft essen und hatte die schönsten Teller vor mir und dachte, oh Gott, ist das schön.
Ja.
Und dann nimmst du das in den Mund und es ist belanglos. Langweilig. Weil natürlich viel Zeit darauf verwendet wurde, dass das so aussieht, wie es aussieht. Und natürlich bleibt dann der Geschmack auf der Strecke. Nicht immer, ich will das jetzt gar nicht verallgemeinern, aber ist mir schon oft passiert.
Mhm.
Ist unglücklich.
Ja. Naja, ich klar kenne ich das. Und, und dann bis dahin, dass ich eben, das meinte, wollte ich eben andeuten, auch nicht weiß, was einiges auf dem Teller soll.
Ja.
Ne? Warum ist denn das jetzt da?
Ja, weil es hübsch aussieht und das bringt aber keinem was.
Ja,
so.
Ja. Das ist auch bei The Taste, aber wir machen noch einen Chip, ja wofür? Also.
Gute Überleitung nochmal. Also ihr habt ja gestern mit eurem jeweiligen Löffel angefangen. Helena, dein Löffel, erklär den nochmal, was hattest du?
Ich hatte Hummer
mit
einer Schnittlauch-Aioli, mit Saiblingskaviar, mit Romana-Herzen und einem Piment d'Espelette Öl. Mm. So. Und,
ja, ich erinnere mich.
Hat er dir denn geschmeckt?
Hat sehr gut geschmeckt. Also ich habe gedacht, eigentlich könnte es ich könnte heute nur Löffel essen.
Ja.
Also das ist natürlich eine scheiß Arbeit, ne?
Ja, eigentlich, ja.
Oder? Und der Löffel, war ja ein Löffel, authentischer Löffel, der auch in einer
Taste. Genau, das war ein Casting-Löffel.
Das ist ein Casting-Löffel,
genau. Okay. Und das ist so, also ich habe dann da versucht, was Katja eben gerade auch schon gesagt hat, die Regionalität und halt auch meine, also Aioli, portugiesisch so, ne?
Ja.
Und dann Hummer gibt es ja in Portugal auch en masse. Aber dann Saiblingskaviar, der von hier dann kommt und also so versuchen, so ein bisschen den Spagat zu machen.
Mm. Nee, der war ganz, ganz toll abgestimmt. Der war ganz fein. Da musste man auch sich echt konzentrieren. Manchmal ist es ja so, manchmal hat man ja auch so Bock, einfach nur das, was ballert, ne? Aber das war so richtig, da musste ich mich ein bisschen drauf konzentrieren.
Ja, das sollte auch ein bisschen filigraner sein, weil ich hatte ja natürlich auch Katjas Löffel probiert und der war schon ein bisschen kräftiger.
Ja.
Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich eher so ein bisschen leiser und das war so dann meine Idee.
Deiner war ein bisschen lauter?
Ich habe aufgedreht, ja. Ich bin nochmal an den Regler gegangen. Ja, ich habe meinen Löffel gekocht, der mich ins Finale katapultiert hat, möchte ich sagen. Wir mussten in der Folge für 10 JurorInnen kochen. Nee, stimmt nicht, für 12. Für alle ehemaligen GewinnerInnen von The Taste, die wurden alle eingeladen und waren dann unsere Juroren und das hieß natürlich auch, wir müssen 12 Löffel statt 4 Löffel anrichten und das ist natürlich, eine große Herausforderung, auf so einem, ne, mit so einem Zeitdruck auch. Und Alexander ist dann auch immer, oh, wir machen noch das und wir machen noch das. Und der kam mit immer noch mehr Ideen und wir waren eigentlich schon gut in der Scheiße.
So. Also Alexander Herrmann. Ja,
Alexander, ne? Herrmann, mein Coach. Und ich so, und ich dachte einfach so, wir machen das jetzt einfach, machen wir alles. Und das war irgendwie auch ein schönes Band zwischen uns. So, der Löffel erinnert mich einfach auch an die Beziehung zu meinem Coach, zu meinem Ex-Coach. Und das ist halt so eine Umami-Schelle einfach. Das ist halt.
Das ist ein schöner Begriff. Umami-Schelle.
Ja. Genau.
Herrlich.
Ja.
Herrlich. Denkt ihr da gern zurück an die The Taste-Zeit?
Ja.
Ja, ist das, das ist so ein bisschen auch. Also nochmal, wie lange dauert das, wenn man bis zum Ende dabei ist?
3 Wochen.
Das sind drei,
zweieinhalb bis 3 Wochen.
Also es werden 3 Wochen gedreht und dann ist man, glaube ich, 3 Monate im Fernsehen, oder?
Sind, ja,
das ist lange, sind es, ne? 3 Monate, ja.
Das ist lange, ja.
Und diese 3 Wochen sind ja auch total kompakt.
Ja, ne? Also, sehr kompakt.
Oder sieht man, ist man da mal zu Hause?
Nein, also das ist ja jetzt so, bei mir war es damals noch anders als jetzt. Bei mir wurde in Köln gedreht. Und wir haben natürlich so Off-Tage, ne? Aber das ist halt nur sind nur 24 Stunden und dafür setzt du dich nicht ins Auto oder in den Zug und fährst wieder zurück. Und jetzt ist es ja so, dass es in München gedreht wird, also noch weiter weg. Also da kann man nicht einfach mal zwischendurch nach Hause fahren. Also das geht einfach nicht.
Ja. Setzt man sich in den Zug mit 2 Riesenkoffern, mit allen Klamotten, die man besitzt, weil man braucht ja auch Drehklamotten und halt Alltagsklamotten. Und dann weißt du auch gar nicht, ob du die Castingfolge überstehst.
Ja.
Und
man weiß nicht, wie lange man da ist, man aber muss sich aber auf das
du hast dein
Maximum
ganzes,
einrichten.
Du hast dein Leben im Koffer dabei und bist halt bestenfalls 3 Wochen weg.
Ja. Aber wenn man das nicht erzählen darf, was macht man denn dann?
Okay, ja, der Familie kann man es ja erzählen.
Den Nächsten kann man das ja erzählen. Aber im Umfeld, was sagt man dann? Ich mache Urlaub oder wie?
Ja gut, bei mir, ich bin ja selbstständig. Bei mir ist es nicht so ungewöhnlich, dass ich mal irgendwie für ein paar Tage, ein paar Wochen einfach jetzt nicht so auf der Bildfläche bin. Ja.
Na gut, aber trotzdem, gefragt wird trotzdem.
Es wird gefragt. Ja. Ich habe in München gearbeitet.
Ja.
Fertig.
Ja, Helena war bei den Kindern. So, das war so dann die Aussage.
Okay.
Ja, also ganz einfach. Ja.
Aber Alexander Herrmann, den hattest du auch, ne?
Ja, jetzt bei der All-Stars-Staffel,
Den habt ihr ins Herz geschlossen, ne?
Das ist eine Premium-Maus.
Ja?
Ja, absolut.
Ist wirklich ein toller Mensch, ein toller Mentor. Und also, ne, wir sind auch immer noch in Kontakt. Das finde ich irgendwie ganz schön, dass man jetzt dann nicht, okay, die Sendung ist vorbei und alle gehen wieder back to business. Es ist halt, wir sind halt connected. Forever. Ja.
Schön.
Ja.
Das ist doch toll. Also gibt's da auch so Alumni-Treffen, dass man sagt so.
Ich fände es ja total schön, wenn es so ein, jetzt zur 15. Staffel müsste man eigentlich so ein Riesentreffen veranstalten mit allen, die schon mal irgendwie damit zu tun hatten. Aber ich finde es, also das Netzwerk, was sich durch The Taste in meinem Leben aufgebaut hat, jetzt in den 1,5 Jahren, das ist halt immens. Ich meine, ja, es sind 15 Staffeln fast jetzt.
Ja.
Und jede Staffel 16 Kandidaten. Das sind schon ein paar Menschen und wir sind halt irgendwie fast alle connected über Insta und es gibt Kochabende, Löffelabende, man trifft sich, tauscht sich aus. Es ist halt echt, es ist eine sehr große Familie inzwischen.
Richtig, und
eine
der sehr Nachhall tolle. Ist einfach sehr lang, ne?
Ja.
Also ich finde ich auch. Also
was hat sich denn dadurch verändert für euch? Fragen wir erstmal die schon früher dabei war, Elena.
Ja, es ging halt relativ schon zeitig nach 2015 ging es direkt los. Also wir wurden halt ganz viel von verschiedenen Kandidaten ja auch eingeladen, die wo wir dann Themenabende hatten. Das war in der Schweiz, in der Nähe von Basel, im Landshut, Weinheim und so bin ich dann so ein bisschen rumgekommen. Das hat richtig Spaß gemacht und es zieht halt immer noch so ein bisschen was nach. Also dann gibt es noch Interviews oder, ne? Also irgendwie, und das ist, ich meine, ich war jetzt bei The Taste, klar, 23 ist jetzt nicht so lange her, aber trotzdem, dass ich jetzt hier bin, ist ja auch eigentlich ein Ergebnis von 2015, wenn man mal so will, ne? Und ich sag ja, der Nachhall ist einfach wahnsinnig langatmig, aber im allerpositivsten Sinne.
Und,
ne?
Und bei euch im Restaurant, hat sich da was verändert?
Naja.
Na gut, die Leute wussten natürlich, die war da.
Ja, genau. Und vor allen Dingen war es halt auch wirklich so, dass auf einmal hatte sich der Kreis so vergrößert.
Ja.
Vorher war es ja schon eher so, ich sag jetzt mal, Hamburger Westen, Nienstädten, fußläufig. Und auf einmal kamen Gäste aus Stuttgart, aus der Schweiz.
Die wollten mal gucken, ne?
Die wollten mal gucken. Und das war richtig, ist richtig fantastisch.
Ja, toll. So, und dann, wenn man dann gewinnt, dann ist es nochmal was anderes, Katja.
Ja.
Dann,
wenn man gewinnt, muss man am nächsten Morgen nach Berlin fliegen und ins Frühstücksfernsehen.
Ja.
Was natürlich super schön war, natürlich auch doll aufregend. Und dadurch, ne, erreicht man dann auch wieder ein bisschen mehr Reichweite über Instagram zum Beispiel. Dann kriegt man Anfragen für wirklich alles Mögliche, für Private Dining, für sowas wie hier Gummifestival. Dann auch Löffelabende habe ich auch schon gemacht mit anderen Kandidaten, auf Messen. Also plötzlich kommen halt, also mein Bekanntenkreis vergrößert sich auch so.
Dein Bekanntheitsgrad und der Bekanntenkreis.
Beides, ja. Und das ist schön. Also ich finde es auch cool, dass ich so free bin eigentlich und überall kochen kann, wo ich im Prinzip will. Und ich habe halt kein festes Restaurant, wo ich jeden Abend sein muss. Würde ich auch nicht wollen. Ich finde das cool, dass man da auch sieht, wie beweglich dieser Beruf Köchin eigentlich auch ist, was damit halt alles möglich ist. Du musst nicht nur am Herd stehen oder du musst nicht nur eine Catering-Firma haben. Man kann im Prinzip alles machen mit dem Beruf. Ich bin ja auch Foodstylistin zum Beispiel.
Bist du auch?
Ja, genau. Ich bin auch Content-Creator auf Instagram.
Was bist du denn mehr? Was bist du denn am meisten? Oder bist du erstmal primär Köchin und das andere resultiert daraus?
Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass ich Köchin bin.
Ja,
sonst würde das
Grundlage.
Ja alles hier keinen Sinn ergeben. Aber ich glaube, ich würde gerne mehr Entertainment machen noch damit. Das macht mir halt doll Spaß. Aber ich push da auch nicht. Irgendwie passieren gerade gute Sachen, weil ich mich für die richtigen Dinge entscheide. So. Ich wäge halt ab, was ich möchte und was ich nicht möchte. Vor allem, was ich nicht möchte, das ist noch wichtiger geworden. Und das lerne ich halt gerade und habe halt irgendwie einen offenen Kopf und habe halt Bock, Sachen auszuprobieren.
Aber ist doch eine schöne Konstellation, oder?
Das ist absolut perfekt.
Ja. Was steht als nächstes an bei dir?
Also jetzt muss ich mich erstmal ausruhen. Eine Woche.
Eine Woche?
Ja, ich muss mich mal eine Woche irgendwie sortieren, weil das ist jetzt seit letztem Jahr echt, also letztes Jahr war ein bisschen crazy. Und ich habe dann noch so ein paar Foodstyling-Sachen und dann würde ich gerne noch ein bisschen mehr Content machen auf Insta. Okay. Das ist so der Primärplan.
Beim Foodstyling, ne? Also das Essen fürs Bild und für den Teller, der auch gegessen wird, ist da ein Unterschied?
Ja, also beim Foodstyling kommt es natürlich noch viel mehr darauf an, dass es ansprechend aussieht, weil da ist ja ein Käufer oder ein Kaufender dahinter, der das Produkt, ein Kochbuch, ein Magazin, eine Werbung, der das kaufen soll. Deswegen muss das echt schon irgendwie sexy sein alles. Es muss aber auch schmecken, weil ich ja zum Beispiel für Magazine Rezepte entwickle. Also man kann das alles essen, was ich für Magazine mache. Das ist jetzt nicht Haarspray und so, das ist dann eher in der Werbung. Deswegen ist es eigentlich, und es ist eigentlich auch sehr wichtig, dass das halt alles perfekt abgeschmeckt ist, weil du hast ja dann nur das geschriebene Wort und der Nachkochende möchte ja, dass das funktioniert. Also man muss sich schon auch dann doll konzentrieren und seine 5 Gedanken beisammen haben, dass man jetzt alles dokumentiert hat und so. Also eigentlich ist es relativ ähnlich. Ich sehe leider nicht, wer das ist. Und wer es kocht.
Ja.
Manchmal schreiben mir Leute, dass sie es gekocht haben. Das finde ich dann gut.
Ja, das ist ja spannend. Weil Helena, du hast es ja jeden Tag, wenn du im Restaurant bist, du kriegst das Feedback direkt vom Gast. Wenn man Foodstyling macht, dann ist das natürlich tatsächlich so, ne? Wie du sagst, du kennst deine Kunden ja größtenteils nicht, wenn die sich sowas anschauen.
Ja, ich kenn sie nicht. Also auf Instagram ist meine Community, die ist wirklich ganz süß und mausig. Die schreiben mir ganz viel, dass sie es nachgekocht haben. Das macht mich immer ganz doll glücklich, weil ich wünsche mir, dass sich die Leute was zu essen kochen zu Hause selber. Und ich möchte halt niederschwellige Rezepte entwickeln, wo du im Discounter einkaufen kannst. Jeder kriegt das. Man muss nicht aufwendig irgendwas bestellen irgendwo. Das möchte ich halt. Und wenig Zutaten, also geringe Zutatenliste, kurze Zubereitungszeit, aber halt maximaler Outcome. So, das möchte ich halt machen. Und ich freue mich, wenn es jemand nachkocht.
Ja, aber genau, also ich muss dazu sagen, weil du ja vorhin meintest, ne, dass du das gar nicht mehr möchtest, im Restaurant zu stehen. Und genau das ist, was ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen könnte, das nicht zu tun.
Ja.
Ich brauche genau das, weil ich dann ja, was du gerade so schön gesagt hast, diesen unmittelbaren Kontakt und dieses direkte Feedback finde ich einfach wunderschön. Und Klar, natürlich gibt es ja auch konstruktive Kritik und das passiert ja auch. Und das ist aber auch so wichtig, ne, dass man einfach sich dadurch weiterentwickelt. Und ich genieße das wirklich sehr, dort zu stehen und den Gästen zu sprechen.
Ja, ich durfte das auch ab und zu mal erleben. Ich finde das auch toll. Ich finde das auch toll, wenn mir zum Beispiel Leute schreiben und sagen, der Podcast war wieder gut. Oder die Gäste waren, nur, da geht es ja mehr darum, die Gäste waren toll oder das Thema war toll. Das gibt mir auch ganz viel. Also ich glaube, es sind nur wenig Menschen, die das dann tun. Also wenn deine Community so gut ist, dass sie das machen und das Feedback geben, dann pfleg sie weiter.
Ja, mache ich. Sehr gerne.
Aber das ist auch ein schöner, ich habe das mir auch angeguckt bei dir auf dem Kanal, das ist ja auch ein schöner Umgang. Also es ist ja ein sehr, sehr nah, persönlich. Ja.
Da ist wirklich viel Liebe und es wird nicht gepöbelt. Also manchmal kommt da einer reingespült über einen Algorithmus.
Die sind ja ganz schnell wieder raus.
Kann man dann einfach blockieren oder so. Also das ist halt mein Umgang damit, weil das nichts bringt. Aber ich kriege das ganz selten. Es ist wirklich, die sind alle ganz, ganz herzig und so. Aber ich glaube, weil ich das halt auch, glaube ich, ausstrahle und vermittle, dass das halt so.
Du musst das halt vorleben.
Ja,
ne? Das
macht ja auch Spaß. Also es macht Spaß, dir dabei zuzugucken.
Danke.
Und wie du Sachen sagst.
Du ziehst die Leute mit, ne? Du nimmst sie mit rein. Du lässt sie teilhaben und das ist toll.
Ja.
Und das muss man ja auch erstmal können und das muss man auch erstmal zulassen.
Ja. Aber ich glaube, vor allen Dingen, es ist auch sehr unkompliziert. Also ich finde, es ist ja auch wahnsinnig anstrengend, wenn jemand sagt, so, jetzt machen wir erstmal drei Soßen, dann machen wir noch das, dann machen wir noch das. Und Katja sagt, ja, wir nehmen jetzt einfach mal ein bisschen Rosenkohl und schmeißen in den Ofen. Und dann macht ihr noch das und dann ist es richtig lecker. Und dann ist es halt auch richtig lecker. Und das ist einfach gut.
So. Ja, einfach gut.
Ich finde, man hat das auch gemerkt hier, also im Strandgut, das haben wir noch gar nicht gesagt, das habe ich natürlich eingangs gesagt, aber wir sind ja hier im Strandgut. Und auch die Menschen, die jetzt gestern zu Gast waren und auch heute zu Gast sein werden, die kommen ja auch auf euch zu. Also ihr seid ja auch ansprechbar und nahbar.
Ja, ja.
Und ich glaube, dass, also so wie ich das beobachtet habe, habt ihr das auch genossen, diesen Austausch, ne?
Ja,
also oder heute beim Frühstück, da kommen ja auch alle vorbei und dann, guck mal, da sitzen sie alle.
Ja, aber es ist ja schön. Ich meine, du stehst ja als Köchin dann auch den ganzen Tag da in der Küche und siehst niemanden. Und dann, ich freue mich dann, wenn ich mal rauskomme und auch sehe, wer ist denn jetzt hier? Wer kommt denn jetzt extra hierher gefahren für uns? Hat sich ein Ticket gekauft, eine Übernachtung gelöst, so. Das ist ja krass, dass das Leute machen für einen. Und ich will das ist halt Wertschätzung einfach, dass ich da vorbeikomme und mich bedanke und sag, schön, dass du hier bist.
Ja, so. Richtig.
Freu
mich. Vor allen Dingen, wir standen ja, hab ich ja jetzt auch von vorhin schon gesagt, wir sind hier seit Dienstag. Und ich meine, wir haben
bis schon auf so ein Inventarbeit.
Hier so ein bisschen. Und wir standen ja wirklich und waren dann so am Schneiden und am Machen und am Tun. Und man hat ja nur das Küchenteam, was heißt hier nur, wir hatten das Küchenteam um uns herum. Und man sieht ja nicht eine einzige Person, die nicht zum Team gehört. Ja. So. Und auf einmal dann heißt es so, ja, kommt dann jetzt mal nach vorne und wir kommen rein und dieser gesamte Raum voll mit Menschen und alle strahlen und gucken einen an und man kriegt so diese geballte positive Energie so zurück und dann, ach so, ja genau, dafür habe ich das gemacht.
Ja.
So, ne?
Und ja, aber das vergisst man manchmal so im Bums,
im Tunnel. Ja, genau.
War aber hier auch schön umgesetzt und es gibt ja hier, wir sind ja auch in diesem Raum jetzt hier, es gibt ja hier eine Bühne und die hattet auch eure Mikros und das war schon professionell gemacht. Ne? Also das ist jetzt nicht so, die wollen mal auch was sagen, kurz Hallo, ne? Wir freuen uns, dass wir da sind. Nee, das war ja auch richtig, war ja auch ein richtiges Interview. Also ja, das war schön. Also ja, ich fand, das war ein gutes Intro für den Abend. Also das wünschte ich wäre immer so. Aber da hat ja jedes Haus auch seine eigenen Facetten und das macht es ja auch gut, dass dieses Festival, das es ja nun auch schon 40 Jahre jetzt gibt.
40 Jahre habe ich auch gehört gestern. Das ist ganz schön krass.
Ja, also gut. Und wer auch alles schon hier war, also wo ihr euch da einreiht, finde ich echt schon cool. Also ich war bei der Eröffnung, da kochte die für diese Saison, da kochte Christoph Rüffer.
Ach.
Nathalie Leblanc vom Les Deux, kennt ihr? Ja. Und dann war natürlich das Team vom Maritim da.
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man einfach heutzutage Gastro ist einfach, es ist halt nicht easy und die Konnecke zwischen Koch oder Köchin und dem Publikum zu schaffen, finde ich, ist, glaube ich, wird immer wichtiger.
Richtig.
So. Also die Gäste wünschen sich das, die legen viel Geld dafür hin, die wollen vielleicht ein bisschen mehr haben, so. als sich dann nur schnöde hinzusetzen und ach, jetzt ist das Menü, jetzt kommt die Vorspeise. Also ist doch cool, dass das hier so.
Das ist ein Gesamterlebnis.
Spannend,
ne?
Ist, ja.
Ja, also das ist ja, ich finde ja auch, wenn das der Besuch eines solchen Festivals ist irgendwie gleichzusetzen, wenn ich Kunst, Musik oder keine Ahnung was für ein Festival besuche, wo ich mich wirklich komplett drauf einlasse und dann auch sage, ich gehe da auch in diese Welt rein. Ich bin da auch, ne, ich wohne da auch, übernachte da auch, genieße also hier auch vielleicht ein bisschen den Strand, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen geschneit hat. Und
das ist aber auch schön romantisch. Aber es ist halt so eine, ich finde, das ist ja so eine für den Gast eine angenehme Überschreitung des Üblichen, ja, eigentlich. Ja. Also der soll ja auch ein bisschen was haben von dem Abend, soll ja was Besonderes sein. Und
genau, und da kommen wir jetzt nochmal aufs Menü. So, also wir haben ja den Löffel schon besprochen.
Ja.
Dann ging es weiter. Wollen wir das nochmal durchgehen?
Sehr gerne, ja, oh ja.
Darf ich das nochmal abfragen?
Aber natürlich.
Wir haben ja nordisch geprägte Produkte. Also Herkunft,
ja.
Schleswig-Holstein, mhm, wenn möglich.
Wenn möglich.
Ja gut, das war bei der Vorspeise ja so gar nicht.
Du meinst der Carabinero?
Ja natürlich, der norddeutsche Carabinero.
Gut, also, wo kam der her?
Spanien.
Ja?
Ja.
Okay.
Also Carabinero ist für mich also wirklich eine Hommage an, also der kam jetzt aus Spanien, aber das ist ja auch in Portugal, Nordafrika und. Also jedes Mal, wenn ich in Portugal bin, ist das so einer der ersten Produkte, die ich esse, ne? Weil das ist was so Besonderes, ist auch wahnsinnig teuer. In Portugal kann man es sich aber dann noch leisten, hier ist es ein bisschen schwieriger. Und es schmeckt einfach wirklich nach Meer. Es hat eine ganz tolle Süße und ja, für mich ist es super was Besonderes. Also von daher war es klar, dass ich das hier beim Gourmet-Festival mache.
Ja, ja, war auch ein ganz toller Gang.
Vielen Dank.
War schön abgestimmt und auch optisch toll. Und da nochmal 120 Teller.
Also ich weiß gar nicht, wie viele Kleinigkeiten drauf waren. Also ich hatte
die ganzen.
Da war schon viel drin.
Soll ich noch sagen, was es war?
Ja.
Okay, also wir hatten einmal natürlich den Carabinero, der war sous vide gegart, ne, einfach in diesem Fond. Und dann gab es eine Bisque, auch die eigentlich den ganzen Tag vor sich hin köchelte.
Davon hätte ich gerne noch einen Eimer schön mit.
Ja.
Wenn, geht das?
Ein Schlöckchen für den Heimweg in die Thermoskanne.
Und dann gab es natürlich eine Guacamole dazu. Auf der Guacamole gab es einmal eine Süßkartoffelscheibe, dann eine Paprikacreme, ein Paprika-Tatar, Koriander und ein Limetten-Koriander-Gel.
Ja.
Ja.
Meins. Also,
einmal bitte.
Nee, immer. Ja, das wäre sowas, das könntest du mir jeden Tag machen.
Schön.
Nachmachen ist so eine Sache, ne? Weil da braucht man auch ein bisschen Zeit für, ne? Also ja, die Bisque muss ja auch ein bisschen.
Ich finde, jeder soll das machen, was er am besten kann.
Ja.
Und ich finde, wenn man Carabinero essen möchte, sollte man zu Helena gehen.
Ja, sehr gut.
Ich mag normalerweise nicht so fischige, also nicht alle fischigen Sachen. Und
nee?
Wenn Helena Fisch oder Garnelen oder Carabineros oder irgendwas in die Richtung macht, dann esse ich das. Weiß auch nicht was. Es ist leider sehr lecker, Mausi.
Dankeschön.
So, dann ja, zweite Vorspeise.
Zweite Vorspeise war der Pastagang.
Wahnsinn.
Also wann immer ich koche, koche ich Pasta. Also es wird es bei mir immer geben. Es ist mein
Steckenpferd. Hat man auch gemerkt, dass das häufiger bei dir.
Danke. Ja.
Das war sehr ausgegoren.
Gut, sehr gut. Ja, es gab ein Kürbis-Agnolotti. Das ist eine gefüllte Pasta. Mit einem Petersilien-Deichkäseschaum. Normalerweise ist das ein Petersilien-Parmesan-Schaum, aber wir sind ja in Schleswig-Holstein. Deswegen habe ich gesagt, Deichkäse wäre vielleicht viel passender. Und dann gab es da gebratene Shiitake-Pilze dazu. Radicchio, der ist so ein bisschen mit Balsamico abgelöscht. Und was habe ich da noch drauf gehabt? Helly, hilf mir. Das war's, glaube ich. Kürbis-Salsa. Ich hatte
ja
auch so
Kürbiswürfel.
Kürbiswürfel,
genau. Waren die eingelegt? Waren
ja,
die
ja,
mariniert so ein bisschen?
Genau, ich habe die so ein bisschen süß-sauer und mit ein bisschen Haselnussöl. Und das war Butternut-Kürbis und in der Füllung war Hokkaido-Kürbis.
Das war auch köstlich.
Danke.
Das war, also es ist auch so ein, da haben wir nämlich drüber gesprochen am Tisch und
yeah,
gesagt, also das ist so ein schönes Gericht, das du eigentlich überall hinpacken kannst. Du kannst es, sagen wir mal, als Fine Dining verkaufen,
mhm,
und du kannst es aber auch als richtig hey, mach mir mal eine richtig große Portion davon und ich habe so richtig Bock und ich möchte das jetzt. Ne?
Ja,
möchte
das haben nur, auch einige
nur
gesagt.
Diesen Gang haben, ja? Nur, nee, mehr. Nachschlag.
Einmal noch bitte.
Ja, ja, aber ich fand auch die Konsistenz der Füllung von dem Agnolotti einfach so fantastisch, weil ganz oft ist mir immer zu wenig Füllung in einer Pasta.
Ja?
So, das ist dann, ja, und
ja, so viel Teig, dann ist der Teig zu dick und
genau,
so.
Genau, und das war einfach,
war super.
Das war genau richtig, das war so richtig, ach, bitte ein Eimer davon auch.
Ja, ja, genau.
So, to go, to go.
Ja, das ist ja eigentlich das Schönste, wenn das gesagt wird, ne?
Ja, das ist schön, weil ne, du hast auch gerade gesagt, du findest das voll schön, wenn es eine tolle Resonanz gibt, wenn die Leute was sagen. Und ich, das ist ja das Schöne, wenn es so eine Wertschätzung gibt, wenn du siehst, es lohnt sich alles, was du tust, das, was du in deinem Herzchen quasi auf den Teller packst, das funktioniert halt, das kommt halt bei dem anderen im Herzchen auch an. So, und das ist halt einfach der Kern von all dem, was wir machen. So.
Ja, ja. Nee, das war ganz toll. Also wir machen mal beim Hauptgang ein bisschen fast forward. Also es gab, hatten wir eben schon gehört, es gab dann die Seezunge.
Genau.
Die war auch sehr fein. Und was hatten wir alles auf diesem, was war das?
Das war eine, also Bouillon Pato ist ja in Portugal ein Venusmuschelsud mit Koriander, Knoblauch, Zitrone. Und natürlich ein bisschen Butter.
Ganz und wenig, aber nur.
Ja, habe ich gespürt. Ne? War ein bisschen Butter dabei.
Ein bisschen, ja. Und genau, und das wird dann einfach so über den Fisch habe ich da drin einfach dann nochmal so durchgezogen. Und dann, ja, es ist einfach dann leider sehr lecker mit dem bisschen Butter.
Ja. Köstlich. Und dann gab es das gleich
wieder. Das Lämmlein.
Ja.
Das habe ich so ein bisschen Richtung Levante gepusht. Mit Labneh und Jouk. Jouk ist so eine Art Pesto. Nur mit anderen Kräutern, anderen Gewürzen. Und eine Jus gab es auch. Es gab Zwiebelpickles drauf und eine Pistazienschmelze nochmal auf dem Lamm. Ja.
Und eine Steckrübe.
Ach jo, Steckrübe, natürlich. Ja. Wir sind ja im Norden.
Ja.
Gut, dass du mich erinnerst. Ja.
Also richtig geil gewürzte Steckrübe.
Ja, da waren alle Gewürze dran.
Ja. Musste man auch erstmal.
Die wo gibt.
Und auch ein bisschen Butter.
Ja. Da war auch wieder
bisschen
Butter im Spiel.
Ganz wenig nur, ja.
Auch schön. Auch, also fand ich auch eine tolle Kombination. Also vor allen Dingen, dass die Steckrübe da so, sie war ja echt versteckt unter den Kräutern, unter den Gewürzen.
Ja, das ist auch so ein, das ist eigentlich auch mal ein Löffel gewesen bei The Taste.
Ja?
Aus der Folge mit Elif Oskan, die ich sehr, sehr gern leiden kann. Und wir haben das Gemüse Steckrübe bekommen und ich habe zu dem Zeitpunkt Steckrübe gehasst.
Nee.
Doch, leider. Ich habe es nicht verstanden, das Gemüse. Und dann habe ich dank Alexander ein bisschen out of the box gedacht und habe das Ding in die Levante genagelt. Ja. Und das war halt geil.
Und
Goldener Stern.
Und fällt überhaupt nicht auf. Ne? Als ob sie immer, immer da drin wäre.
Ja.
Was war denn so die merkwürdigste Aufgabe, die ihr mal bekommen habt bei The Taste?
Ja, also das habe ich ja gestern hier tatsächlich auf der Bühne.
Haben unsere Hörer leider nicht gehört.
Nein, deswegen.
Erzähl's nochmal, Helena.
Erzähl's nochmal. Also die merkwürdigste Aufgabe war wirklich für mich jetzt in der All-Stars-Staffel, da war nämlich Max Strohe der Juror, der Gastjuror. Und wir hatten Persönlichkeiten zu bekochen und ich sollte einen Löffel für das Krümelmonster machen. Und da fällt einem erstmal nicht wirklich viel zu ein, außer Kekse natürlich. Und ich meine, wenn man sich an das Krümelmonster erinnert, hat er halt immer diese trockenen Kekse durch die Gegend gespuckt. Und das wollte ich natürlich nicht, dass das passiert. Also habe ich dann einfach was richtig Schönes mit dem Alexander zusammen daraus gemacht. Und das war dann ein Miso-Karamell mit einer Crème Fraîche-Creme und Passion und Himbeere. Und diese Komponenten unter ganz viel Kekskrümeln versteckt. Das heißt, man hat einfach diesen Löffel angeguckt und es war nur Kekskrümel.
Wie so ein Maulwurfkuchen.
Ja. Genau.
Ja, geil.
Man hat nichts gesehen außer Krümel. Und dann war es einfach schön und mit dem Löffel bin ich dann ins Finale gekommen.
Ah, sehr gut.
Ja.
Aber erstmal denkt man auch, ne?
Krümelmonster.
Was soll ich denn?
Eigentlich bei jeder Aufgabe. Also es war bei jeder Aufgabe so, Alter.
Und was war für dich die...
Oh, ich hatte
der wildeste
so,
Ritt?
Der wildeste Ritt war die Folge, als Christoph Rüffer Gastjuror war und wir Charlie und die Schokoladenfabrik gezogen haben. Es ging um Filme. Die anderen hatten, keine Ahnung, Kevin allein zu Haus, irgend sowas, drei Haselnüsse, Veraschenbrödel, was viel cooler ist, weil dann weiß man, was man kochen soll.
Mhm.
Charlie und die Schokoladenfabrik, war klar, muss ein süßer Löffel werden. Und ich habe halt richtig verkackt. Also ich habe halt meine Creme nicht lang genug gekocht, die hat nach Stärke geschmeckt. Es war halt nur ein einziger Fiebertraum und ich bin nicht klargekommen und dann mussten wir einen anderen Löffel schicken und es hat einfach nichts funktioniert. Das war furchtbar. Das war ganz schlimm.
Und merkt man das, wann weiß man das eigentlich, wenn man dabei ist, dass das irgendwie nicht richtig läuft?
Ja, man spürt es in jeder Faser seines Körpers.
Und auch schon
ist nur Panik.
Das,
oder als ich die Stärke in meinem Pudding geschmeckt habe, dachte ich, oh, jo, ich tschüss. Kann jetzt nicht mehr reagieren. That's it. Ich habe noch 20 Minuten Zeit. Die andere Schokolade ist nicht fest geworden. Es hat einfach nichts funktioniert. Das war schlimm.
Was war die merkwürdigste Vorgabe, also Produktvorgabe?
Die kam von Rosina Ostler aus dem Alois in München. Die hat Elch mitgebracht, ich glaube fermentierte Johannisbeeren und Aquavit.
Also die war ein bisschen nordisch unterwegs.
Ganz kleines bisschen. Ja. Nur, ja. Und dann durfte man sich
entweder... Aquavit hast du erstmal getrunken?
Ich hatte es in Betracht gezogen, aber ich habe es einfach sein lassen. Ich dachte, nee, das kann doch irgendwie...
Fehlte nur noch Lakritz dabei, ne?
Irgend sowas, ja. Oder irgendein Blatt oder weiß ich nicht. Und ja, da stehst du dann halt und du kannst entweder alle drei verwenden oder nur zwei oder nur eins. Und ich glaube, ich bin mit dem Elch gegangen und ich habe auch nicht viel damit gemacht. Ich habe den einfach nur, ich glaube, gebeizt und dann abgeflammt mit dem Bunsenbrenner und habe dann ein bisschen Nordic-Komponenten da drauf gemacht. War aber, glaube ich, so mittelfeldig.
Gibt es denn, Katja, bei dir irgendwas, wo du sagst, will ich gar nicht verarbeiten, fasse ich nicht an? Gibt es bei mir in der Küche nicht?
Ich bereite wenig Fisch zu, eigentlich gar nicht. Also erstens mal, weil ich es nicht so gerne selber esse. Manchmal denke ich auch, ich finde es so blöd mit Überfischungen und so. Ist ja, man kriegt ja irgendwie gar keinen Fisch mehr, ohne dass das jetzt irgendwas gefährden würde. Ist immer so ein bisschen so ein ethisches Ding bei mir. Jetzt nicht massivst, aber ich verarbeite es einfach nicht gern. Ich kann es. Ich weiß auch, wie man Fisch auseinandernimmt. Habe ich alles toll gelernt, auch in San Francisco. Da haben natürlich super Fische gehabt. Aber benutze ich fast nie.
Mhm. Ja. Du, Helena, hast du irgendwas, was du nicht...
Ja, ich finde so Special-Innereien nicht so toll. Also so wie sowas wie Hirn oder so solche Sachen. Also das höchste der Gefühle ist Kalbsleber, das finde ich noch, das ist in Ordnung, aber danach ist auch dann bei mir eigentlich Schluss, alles, was mit Innereien zu tun hat.
Okay, ich habe letzte Woche in Hamburg Kutteln gegessen.
Das tut mir leid.
Das
war gut.
Ja. War echt jetzt? Ja. Interessant.
Ich habe gehört, dass es im Mann war, gibt es ja auch ganz viele so Innereien auf dem Kiez.
Das ist
Hamburg,
auch richtig.
Traditioneller Chinese, Spielbudenplatz.
So.
Genau.
Und das soll wohl ganz gut sein, weil die halt andere Aromaten benutzen und dann soll das Spaß machen, habe ich gehört.
Da gehe ich auch gerne ab und an mal hin. Ja. Und die haben auch so wie Darm und so auf der Karte. Das ist
für mich bitte nicht.
Ja, für mich, ja.
Also ist jetzt nichts, was ihr so gerne...
Nö.
Und gibt es bei euch irgendwie so ein... habt ihr ein Lieblingsgemüse?
Ja, also...
Oder gibt es nicht... Ist ja immer doof, ne? Lieblinge.
Also ich liebe halt die ganzen Gemüse. Ich arbeite super gern mit Gemüse. Ich finde es viel spannender als Fleisch.
Ja, ne?
Ja, das Ding ist einfach so... Also ich finde nicht, dass ich jetzt aus einem Gemüse so ein Ding machen kann, weil es einfach so viel tolles Gemüse gibt. Aber eigentlich ist bei mir fast in jedem Rezept irgendwas mit Zwiebel. Weil ich finde einfach, das ist so der Grundbaustein.
Da fängt alles an.
Da fängt alles an mit Geschmack.
Ja.
So, ne? Du kannst sie halt nur so ganz leicht... Wie sagt man das? In der
Glasieren.
Glasieren, anschwitzen. Und dann kannst du sie halt auch richtig dunkel machen und dann hast du halt echt so richtig
ganz
viel
anderes
Power.
Gemüse auf einmal.
Genau. Ja. Und dann auch süß, ne? Indem man sie karamellisiert. Ja. Wahnsinn. Also es ist einfach.
Ja.
Deswegen, ich würde jetzt für mich tatsächlich sagen, dass so die Zwiebel, nicht weil ich es einfach so pur esse, sondern weil das einfach der Baustein für vieles ist, ist die Zwiebel sehr besonders.
Ich könnte mich auch nicht so richtig entscheiden. An die hatte ich noch überhaupt nicht gedacht, aber die würde ich vielleicht sogar auch wählen.
Ja. Ich finde auch noch Sellerie super spannend.
Sellerie ist auch cool, ne?
Weil der nach so vielen Sachen schmeckt. Das ist auch so ein Geschmack, den hat halt nur Sellerie.
Richtig.
Nichts schmeckt wie Sellerie. Das ist, also ist ja logisch, aber das ist
und
halt so krass.
Und wir können vom Sellerie natürlich die Knolle und die Staude nehmen.
Genau, kann man
und
alles
und
benutzen.
Und die Blätter und alles, ne?
Den so, richtig. Ist wieder alles dabei. Und ich habe gestern zum Beispiel, hatten wir eine Alternative, eine Allergie, irgendwas. Und da habe ich diese ganze Sellerieknolle, die habe ich einfach geschält, mit Olivenöl so eingerieben, gesalzen und die dann komplett in Zimt gewälzt und dann im Ofen im Ganzen gegart. Und dann habe ich das so aufgeschnitten und dann sah das aus, als wäre die Schale immer noch dran, aber es war Zimt. Und Zimt und Sellerie sind sehr gut befreundet.
Ach guck mal, ich mache sie auch immer im Ofen, aber ohne Zimt.
Mach es mal, das ist richtig geil. Ja, nochmal ein bisschen Salz drauf, noch ein bisschen Olivenöl und dann.
Sellerie ist schon auch cool.
Ja, da kann man auch sehr lecker.
Und die Tomate ist natürlich auch schon ganz gut, aber Tomate ist, glaube ich, ist ja eigentlich eine Frucht, ne?
Mhm. Ja, eine Südfrucht
ist
vor allem.
Ist kein Gemüse, ne? Ist eigentlich ein Obst, ne?
Genau.
Ja.
Und ich finde aber, die Tomate, die hat für mich einen ganz hohen Stellenwert im Sommer.
Ja.
So, gerade weil man da halt auch, also ich sag mal so, wenn ich in Portugal bin, dann gehe ich da auf den Markt, wo kleine Omas ihr Gemüse verkaufen, und ich nehme immer die Tomaten, die am nicht hübschesten aussehen, und die schmecken, das braucht man nur ein bisschen Salz, Olivenöl, fertig. Mehr brauchst du gar nicht.
Ich sehe auch die Tomate eher im Süden, also ich ertrage es wirklich kaum, hier im Supermarkt Tomaten zu kaufen, egal zu welcher Jahreszeit. Nee,
aber ich finde, mittlerweile kriegen wir aber ganz gute Tomaten.
Findest du?
Ja.
Sagst du mir wo, wenn du eine findest?
Ja,
weil ich suche wirklich leckere Tomaten, die halt auch, ne?
Also ich finde, dass hier zum Beispiel Malte gute Tomaten, sehr gute Tomaten hat. Die haben unterschiedliche Sorten.
Okay.
Und die ziehen sie in den vier Landen.
Ja.
Und die sind echt gut. Also natürlich auch nur ein kleines Fenster, ne? Mm. Du kannst sie ab Mitte Juni, Anfang Juli bis in den Oktober rein essen. Und dann sollte eigentlich die Tomate auch verschwinden, ne?
Richtig, sollte sie.
Die haben auch tolle Gurke. Vierländergurke ist auch richtig gut.
Ja.
Ja, also wirklich, Vierländer kann man.
Also Grüße gehen raus an Malte.
Absolut.
Der heute auf dem Markt steht. Ist Freitag. Ja. Sehr gut. Wir haben noch den Abschluss. Rumtopf.
Ja, stimmt.
Oha.
Rumtopf. Ja. Und wisst ihr, was an unserem Tisch passiert ist?
Sag.
Wir hatten ja noch ein Fläschchen Rum dazu bekommen.
Habt ihr drauf gemacht?
Ihr habt alles richtig gemacht.
Da wurde nochmal Rum nachgegeben.
Das ist ja toll.
Ja.
Das mag ich. Ich mag, wenn Gäste so plötzlich so interaktiv werden.
Das ist geil. Ich erzähle euch das.
Das finde ich fantastisch.
Ist eine schöne Geschichte. Ja. Fühle ich.
Genau, also wir hatten, Katja und ich saßen, das war sehr, sehr lustig. Wir hatten ja noch ein Meeting, wir beide. So, das war Anfang des Jahres.
In deinem Wohnzimmer.
Bei mir, genau. Und da haben wir dann gesagt, okay, was machen wir eigentlich wegen Nachtisch? Und dann meinte ich, Katja hat gesagt, hast du nicht, also sie sprach von Wasser tatsächlich und dann was zu trinken. Und ich so, ja, ich habe da noch einen Rumtopf stehen. Habe ich den mal rausgeholt und dann haben wir beide an diesem Glas Rumtopf genippt.
Genascht haben wir.
Und dann meinten wir so, ja.
Mittags um 12.
Ja. Ich meinte so, ich mache auf jeden Fall.
Wer macht denn heute noch Rumtopf?
Ja. Das ist die ganz große Frage. Und warum macht es keiner?
Können wir das nicht mal wieder anschieben,
diese
Tradition?
Wollen wir einen Rumtopf ansetzen?
Ja.
Ja.
Und wir das muss ich mal mit meinen Omas machen.
Mach das mal bitte.
Also das war so toll.
Es ist so ein Premium-Ding eigentlich.
Ja, und ist das immer Jamaika Rum? Ich glaube ja, oder?
Keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das einfach richtig
gut. Man hatte irgendwie auf eine gute Art und Weise so mittags einen Sitzen, obwohl wir haben ja jetzt nicht wahnsinnig viel, aber
wir hatten so eine Kirsche und drei Brombeeren und
acht Johannisbeeren.
das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von der Hamburger.
Damit
wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind. Und sagen bis dahin. Tschüss.
Ich sag immer so salopp, mit Schokolade kriegst du jeden. So, ne? Und
ja, wir hatten noch kurz überlegt, ob man jetzt diese übliche Winter-Südfrucht-Nummer abzieht, Mango, Passionsfrucht, und dann war ich aber allein schon vom Gedanken so hart gelangweilt, dass ich dachte, nee, echt nicht.
Nee, und ich finde, also so ein Rumtopf, der ist auch norddeutsch, irgendwie ist wahrscheinlich, ist aber durch die ganze Republik eigentlich bekannt, oder?
Ich denke auch.
Aber man macht es natürlich dann eben auch mit heimischen Früchten.
Richtig.
Ja. Man kauft ja dann eher das, was reif ist.
Ja.
Und packt das rein. Ne?
Genau,
oder wie ist das?
Das ist die Idee.
So. Genau, das kann man halt im Sommer dann machen mit den frischen Beeren und dann im Herbst macht man das mit Steinobst und ja, so geht das weiter. Ne?
Muss man da auf irgendwas achten, wenn man einen ansetzt, einen Rumtopf?
Ich glaube, dass immer ausreichend Flüssigkeit vorhanden ist, weil ich glaube, alles, was immer Sauerstoff kriegt, das gammelt halt irgendwann und muss man halt gut abdecken.
Ja,
Kühlstellen.
Und natürlich auch Zucker konserviert ja auch dann nochmal. Ich meine, das macht der Alkohol natürlich schon größtenteils, aber Zucker muss ja trotzdem mit dran.
Ja.
Und eigentlich kann man da gar nicht so viel falsch machen, wenn man genug Alkohol nimmt, genug Zucker. Dann schmeckt das. Ja.
Nochmal zum Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival zurück oder der Institution als solches. Also ihr seid jetzt das erste Mal dabei. Würdet ihr das wieder machen? Würdet ihr sagen, ach, da sind wir nächsten Jahr wieder dabei? Oder sagt ihr, das war gut, aber 120 nochmal? Oder sagt ihr, wir kommen wieder ins Strandgut, weil wir das hier kennen?
Also ich finde, manche Dinge sind dafür da, dass man sie einmal macht,
ja,
und dann sind sie perfekt. So, also ich bin zufrieden bisher, wie das jetzt hier so alles funktioniert hat, und ich würde im Moment, glaube ich, keine Wiederholung anstreben.
Ja, das, was du sagst.
Das, was Katja sagt.
Aber ich würde das wieder tun, aber anders. Das, ja, bedeutet zum Beispiel einfach in einem wesentlich kleineren Rahmen, damit ich, glaube ich, nochmal mehr meinen Anspruch erfüllen kann.
Okay.
Also wirklich, ich würde sagen, 30 Personen so in dem Rahmen. Das wäre, ja, so das Max.
Da wäre ich vielleicht auch nochmal dabei.
Das habe ich mir gedacht. Ja.
Das gibt es noch nicht, das Format, glaube ich, aber wir sind, lässt sich ja einrichten.
Wir sind im 40. Jahr. Wir können ja nochmal neu denken.
Wir senden mal die Botschaft raus, ne?
Fände ich gut.
Ja, sehr gut. Aber die Frage ist jetzt wieder auch zu früh gestellt, weil ihr seid ja noch mittendrin. Ihr habt ja jetzt, ja, 50% und, ja, heute, ja, ist ja nochmal ein großer Abend.
Richtig.
Mit ganz viel Applaus. Und heute geht ihr auch noch ein bisschen lockerer rein? Oder muss man sich da nochmal wieder hochdrehen?
Ja, wir haben jetzt natürlich schon ein bisschen
vorbereitet.
Und wir haben auch schon ein bisschen Kappas verballert. Rein körperlich und mental, würde ich sagen. Aber ja klar, wir sind jetzt gleich im Tunnelblick und dann geht es nochmal Vollgas los.
Total.
Wir haben natürlich schon mehr vorbereitet jetzt für heute, als wir es gestern hatten. Wir haben ja für 2 Tage das meiste schon vorbereitet. Pasta mache ich immer tagesfrisch. Also ich gehe jetzt gleich direkt an die Nudelmaschine und dann geht's los. Und ja, Fleisch, Fisch, muss alles nochmal fresh. Aber so der Grund steht auf jeden Fall besser als gestern. Ja.
Genau.
Deswegen wird es heute ein bisschen entspannter, aber nicht weniger fokussiert.
Genau.
Das ist eine Profi-Aussage, ne? Ich meine, kriegt ihr eigentlich bei The Taste dann auch Medientraining?
Überhaupt nicht. Das ist eine Entertainment-Show. Ich glaube, das ist nur unterhaltsam, wenn es real ist. Und ich glaube auch, dass es deswegen so erfolgreich ist.
Ja, das glaube ich auch.
Ist es wirklich
real? Ja, es ist gar kein, ja, Skript. Also es ist ja nichts. Es ist ja wirklich so.
Ich hätte das sonst nicht gemacht.
Nein.
Okay.
Und auch das, was man,
ich auch,
was man so sieht, ne, mit der Zeit und so, das ist genau so, wie man das halt im Fernsehen sieht. Also da wird nicht irgendwie was geschoben oder so, ne, sondern es ist wirklich 60 Minuten, gib ihm, 5 Minuten Beratungszeit, gib ihm, mehr ist es nicht. Und ja, mach mal.
Ja, nachdem wir jetzt die Aussage bekommen haben, wer weiß, ob ihr hier nochmal beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival in irgendeiner Form auftreten werdet, vielleicht in kleinerer Form, bleibt uns ja nichts anderes übrig, als euch zu besuchen, ne? In der Flottbeker Schmiede in Hamburg, Nienstedten, Flottbek. Ist Flottbek oder Nienstedten? Was ist?
Es ist eigentlich Nienstedten, aber ich finde, Flottbek klingt irgendwie ein bisschen,
ja,
charmant.
Ja, heißt ja auch Flottbeker Schmiede.
Genau.
Und ja, Katja folgt man auf jeden Fall erstmal
bei
Instagram.
Das kann man empfehlen.
Der allererste Schritt.
Genau. Und dann kann man da auch sehen, wo tauche ich mal auf, wo gibt es ein Pop-up, wo kann man von mir bekocht werden.
Ja. Und wie gesagt, die Einladung steht. Haben wir im Vorfeld besprochen, dass ihr mal zur Oma-Liebe kommt.
Sehr, sehr gerne.
Super gerne.
Und euch da mal, dass da ein großer Austausch stattfindet.
Das wäre sehr, sehr schön.
Ich würde das auch sehr begrüßen. Ja.
Unsere Freestyle-Omas. Und ich, die Idee mit dem Rumtopf nehme ich auf jeden Fall auf. Also das werde ich gleich morgen mal reintragen.
Ja. Und dann mache ich Vanilleeis und dann essen wir das zusammen.
Ja, herrlich. Ich sage ganz herzlich danke.
Wie
war das für euch jetzt so zu zweit hier dieses Interview zu machen? Wie war das mit der Redezeit? War das so einigermaßen pari?
Was sagst du? Ich glaube schon, oder?
Ja, das denke ich auch.
Okay, dann bin ich zufrieden.
Ja.
Also, ihr Lieben, herzlichen Dank und noch einen tollen Tag heute.
Dankeschön. Dir auch. Danke.
So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin Tschüss.